herzlich willkommen bei Fit mit Laura, deinem Podcast für ganzheitliche Gesundheit, Ernährung und Fitness. Ich zeige dir, wie du deinen eigenen Weg zu mehr Wohlbefinden findest, ohne Druck, ohne Extreme, dafür mit Freude, Wissen und Geduld. Ich bin Laura, Ernährungsberaterin, Trainerin und Content Creatorin. In diesem Podcast unterstütze ich dich dabei, eine gesunde Balance zwischen Ernährung, Bewegung und mentalem Wohlbefinden zu finden. Diätkultur und unerreichbare Ideale lassen wir hinter uns und fokussieren uns auf Selbstakzeptanz sowie nachhaltige Veränderungen. Hier in meinem Podcast erwarten dich praktische Tipps, wissenschaftlich fundiertes Wissen und regelmäßig spannende Experteninterviews zu Gesundheitsthemen. Du findest mich auch auf Instagram unter @fit_laura. Dort gibt's zudem auch jede Menge Inspiration, tägliche Einblicke, zum Beispiel in mein Training und gesunde, schnelle Rezepte. Schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute habe ich eine ganz besondere Expertin zu Gast, und zwar Dr. Ela Leineweber. Sie ist gynäkologische Endokrinologin und Reproduktionsmedizinerin. Sie ist spezialisiert auf Hormone und Kinderwunsch und ist heute bereits das zweite Mal in meinem Podcast zu Gast. Die erste Episode war zum Thema Social Freezing. Social Freezing ist das vorsorgliche Einfrieren von Eizellen. Wir haben außerdem in dieser Episode auch darüber gesprochen, welche Faktoren die Fruchtbarkeit beeinflussen, welche Risiken es bei einer späten Schwangerschaft gibt und wie man hormonell seine Gesundheit unterstützen kann. Ich verlinke euch diese gerne in den Shownotes, falls ihr Lust habt, diese im Anschluss auch noch anzuhören. Viele Frauen haben zwar eine grobe Vorstellung von ihrem Zyklus, wissen aber oft nicht, welche hormonellen Prozesse genau im Körper eigentlich ablaufen oder auch wie vielleicht gewisse Signale oder Symptome zu deuten sind. Dabei ist es super wichtig, um Veränderungen zu verstehen und mögliche Beschwerden einzuordnen. Wir sprechen heute mit Dr. Ela Leineweber über hormonelle Ungleichgewichte, PCOS, zyklusbasiertes Training und warum der Eisprung nicht nur für eine Schwangerschaft wichtig ist, sondern auch für die allgemeine Gesundheit eine sehr große Rolle spielt. Ein super spannendes Thema. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Ela, du bist ja jetzt schon das zweite Mal hier in meinem Podcast zu Gast, und für alle, die vielleicht unsere erste gemeinsame Folge noch nicht kennen, da haben wir ja über Einflussfaktoren auf die Fruchtbarkeit gesprochen, Risiken einer späten Schwangerschaft und vor allem auch über das Thema Social Freezing. Das heißt, an alle, die hier gerade zuhören und vielleicht unsere erste gemeinsame Episode noch gar nicht kennen, verlinke ich natürlich in der Beschreibung. Und ich würde aber auch sagen, weil ich finde es immer am schönsten, wenn man sich selbst in den eigenen Worten vorstellen darf, sag uns trotzdem gerne einmal, was machst du und wer bist du?
Ja, erstmal nochmal danke, Laura, für deine jetzt schon zweite Einladung. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Elena, ich bin auch bei Social Media sehr aktiv, aber abseits von Social Media bin ich mittlerweile in meiner eigenen Praxis. Ich bin Frauenärztin und spezialisiert auf Hormone- und Kinderwunschtherapie, und darauf ist auch meine Sprechstunde ausgerichtet, und ich glaube, darüber sprechen wir heute auch so ein bisschen, und da freue ich mich total drauf.
Ich freue mich auch sehr drauf. Ich würde sagen, wir starten aber erstmal mit dem Thema Zyklus, denn ich denke jetzt schon, dass viele Frauen, auch jetzt die, die hier zuhören, eine grobe Vorstellung haben über ihren Zyklus, was da eigentlich passiert, welche Phasen es gibt. Und ich glaube aber, dass dennoch nicht jede Frau genau Bescheid weiß, wie genau eigentlich diese Prozesse ablaufen, welche Phasen es denn wirklich in unserem Zyklus gibt und was die einzelnen Phasen zu bedeuten haben. Mhm. Und ich persönlich finde es super wichtig und auch sehr hilfreich, da so ein bisschen Bescheid zu wissen. Auch, dass man einfach damit dann besser gewisse Veränderungen, Stimmungsveränderungen vielleicht auch akzeptieren kann. Deswegen wäre jetzt meine erste Frage an dich. Vielleicht kannst du uns mal kurz erklären, welche hormonellen Veränderungen laufen denn eigentlich in unserem weiblichen Zyklus ab?
Mhm. Ja, ich würde mal mit dem ersten Zyklustag starten. Da fragen sich einige tatsächlich auch, wann ist der denn eigentlich? Und das ist eigentlich super easy. Das ist nämlich der erste Tag der Blutung. Das ist auch der erste Zyklustag. Also unser Zyklus startet mit der Menstruation, und zu diesem Zeitpunkt sind die Hormonspiegel im Körper alle relativ niedrig. Das merken wir auch an unserem Gefühl während der Menstruation. Meistens fühlen wir uns da eher nicht so gut. Und das hat was damit zu tun, dass eben diese Hormonspiegel relativ auf einem niedrigen Niveau sind. Und dann mit dem Ende der Menstruation kommt es zum Heranreifen von einer Eizelle. Tatsächlich ist es so, dass in einem Zyklus eigentlich erstmal so eine ganze Mannschaft von Eizellen heranreift und eine sich dann später herauskristallisiert, die dann tatsächlich auch springt. Und dieses Heranreifen von den Eizellen, das produziert Hormone, vor allem das weibliche Hormon Östrogen. Und durch diesen Anstieg von dem weiblichen Hormon Östrogen kommt es einerseits auch zum Abschluss der Menstruationsblutung und es führt auch dazu, dass wir uns wieder fitter fühlen, dass wir bessere Laune haben. Das merkt man meistens so eine Woche nach der Menstruation. Einige merken das richtig, dass es wie so einen kleinen Kick dann gibt, dass dieses weibliche Hormon, was uns wieder besser und fitter fühlen lässt, ansteigt. Und es geht dann alles bis zu einem gewissen Maximum, nämlich zu dem Eisprung. Und während der Eisprung, während dieses Tages oder während dieser Tage, fühlen wir uns extrem energiegeladen und das hat damit zusammen, dass wir wirklich auch ein Maximum an Spiegeln von dem weiblichen Hormon Östrogen haben. Tatsächlich ist es so, dass ganz kurz vor dem Eisprung manchmal der Östrogenspiegel so ein bisschen einknickt und es gibt einige Frauen, die können das richtig merken, die haben einen Tag vorm Eisprung, sind die in ihrer Laune wieder so ein bisschen gehemmt oder vielleicht ein bisschen zickig und am nächsten Tag ist dann Eisprung, ist alles super und das Gleiche passiert dann aber auch nochmal nach dem Eisprung. Da kommt es nämlich dann zum Abfall von diesem weiblichen Hormon, was eben in der ersten Zyklusphase dominiert und dann kommen wir in die letzte Zyklusphase, die Lutealphase, wo das dominierende Hormon vor allen Dingen das Progesteron ist. Das wird quasi von der Hülle des Eibläschens, aus dem die Eizelle entlassen worden ist, dem sogenannten Gelbkörper, wird dieses Progesteron hergestellt. Und das ist vor allem das Hormon, was in der zweiten Zyklushälfte dominiert und was auch stimmungsstabilisierend ist. Also das ist nicht negativ, ganz im Gegenteil. Das hat auch eine sehr ausgleichende Funktion auf unser Gefühl sozusagen. Also es gibt einige Frauen, denen geht es in der zweiten Zyklushälfte ziemlich gut, weil die sind sehr ausgeglichen. Wenn die auch gleichzeitig hohe Spiegel haben vom weiblichen Hormon Östrogen und vom Progesteron, dann sind die relativ fit, sehr ausgeglichen und denen geht's gut. Und irgendwann, wenn aber eine Schwangerschaft ausbleibt, kommt es dann eben zum Abfall dieser Hormone. Und das ist meistens der Zeitpunkt, wo man ja vielleicht auch PMS-Beschwerden hat und sich eben nicht mehr so gut fühlt und wodurch dann letzten Endes durch diesen Hormonentzug auch die Blutung ausgelöst wird. Mhm. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen verständlich erklärt. Das ist ein super komplexer Prozess, den ich jetzt sehr einfach runtergebrochen habe. Aber wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, dann merken schon viele Frauen genau diese Veränderung.
Ja, ich denke auch. Also für alle, für die das jetzt vielleicht neu war, die das neu, also das Thema neu war und die davor sich noch nicht so sehr mit dem Zyklus, wie der abläuft, beschäftigt haben, ist es vielleicht auch hilfreich, einfach mal bei Google einzugeben, weiblicher Zyklus. Da kommen ja meistens auch ganz gute Bilder, wo man das einfach veranschaulicht bekommt und dann vielleicht einfach nochmal den Teil, wo Ela gerade den Zyklus erklärt hat, nochmal abspielen. Und ich glaube, dann hat man es eigentlich schon ganz gut verstanden. Also ich fand es auf jeden Fall sehr gut dargestellt. Und welche Anzeichen deuten jetzt darauf hin, dass wir ein hormonelles Ungleichgewicht haben? Weil es ist ja wichtig, dass alles, was du jetzt beschrieben hast, dass das so abläuft, wie es ablaufen soll, dass die Hormone auch machen, was sie machen sollen und auf einem gewissen Level sind.
Also ich sag mal so, viele Mädels und Frauen stellen sich auch bei mir in der Sprechstunde vor und sagen, sie sind der Meinung, dass ihre Hormone wahrscheinlich komplett durcheinander sind. Und eine meiner ersten Fragen ist dann immer, wie ist denn der Zyklus überhaupt? Ist der unregelmäßig oder kommt er regelmäßig? Und wenn mir da schon jemand sagt, der Zyklus ist eigentlich relativ regelmäßig, dann weiß ich schon, wahrscheinlich steckt da keine grobe hormonelle Störung hinter oder ziemlich mit nahezu hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit. Ein hormonelles Ungleichgewicht oder eine hormonelle Störung hat man dann, wenn der Zyklus wirklich unregelmäßig ist, das heißt sehr kurz oder sehr lang ist oder extreme Unterschiede zwischen den Zyklen sind. Was genau meinen wir jetzt damit? Das ist ein Zyklus, der kürzer ist als 24 Tage oder der länger ist als 36 Tage. Oder wenn Unterschiede zwischen den Zyklen sind von mehr als einer Woche. Und vor allen Dingen auch, wenn Blutungen abseits der Menstruation auftreten, zum Beispiel in der ersten Zyklusphase. Ich hatte eben, als ich den Zyklus erklärt habe, auch gesagt, durch das Heranreifen der Eizellen steigt das weibliche Hormon an. Und durch diesen Anstieg des Östrogens kommt es dann zum Sistieren der Menstruationsblutung, also die hört auf. Passiert das nicht, hat man in der ersten Zyklushälfte Zwischenblutung oder hat eine extrem verlängerte Blutung, dann zum Beispiel deutet das eben darauf hin, dass dieser Anstieg von dem weiblichen Hormon Östrogen nicht so stattfindet, wie er soll. Ja. Und dann kann man natürlich aber auch Zwischenblutung haben in der zweiten Zyklusphase, der Lutealphase. Und das wiederum deutet dann auf einen Progesteronmangel hin. Das kann auch der Fall sein, wenn man die Menstruation verfrüht bekommt, wenn man schon einige Tage vor dem richtigen Bluten quasi immer so eine Schmierblutung hat. 1-2 Tage ist das noch vollkommen normal, aber wenn das länger ist, also 3-5 Tage früher, dann deutet das schon mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit auf einen Progesteronmangel hin. Mhm. Und was natürlich auch ein hormonelles Ungleichgewicht anzeigen kann, das sind solche Sachen wie zum Beispiel eine vermehrte Körperbehaarung, Haarausfall, Dinge, die wir vielleicht erst eher dem männlichen Erscheinungsbild zuschreiben würden. Eine extrem unreine Haut, auch das kann auf ein hormonelles Ungleichgewicht hindeuten. Natürlich kann man auch Disbalancen der Hormone haben und sich dementsprechend nicht ganz so optimal fühlen, aber das sind Sachen, die können wir im Hormonlabor nicht abbilden. Ich sehe nur dann Veränderungen, wenn tatsächlich eine dieser genannten Symptome auch auftreten.
Und wenn wir uns jetzt das Thema Progesteronmangel genauer anschauen, du hast jetzt gesagt, Zwischenblutungen oder dass die Periode ein bisschen verfrüht kommt, kann darauf hindeuten. Gibt es da noch andere Hinweise und was sind potenzielle Ursachen für so einen Progesteronmangel?
Also, was ich eben gesagt hatte, diese Blutungen in der zweiten Zyklusphase, die sind eigentlich ziemlich eindeutig. Aber, und das merken gerade auch Frauen, wenn ich jetzt mal so ein Alter nenne, insbesondere Ü35, Ü40, die haben mit zunehmendem Alter immer mehr einen Progesteronmangel in der zweiten Zyklushälfte. Die schlafen dann vielleicht schlechter, die haben mehr Wassereinlagerungen in der zweiten Zyklushälfte. Die haben auch vielleicht mehr PMS-Beschwerden, also prämenstruelle Beschwerden. Denn wir wissen auch, ja, PMS hängt sehr eng mit dem Serotonin-Stoffwechsel zusammen, also nochmal ein anderes Hormon, aber der wiederum wird auch durch den Progesteronspiegel kontrolliert. Und deswegen kann auch eben so ein Progesteronmangel sich vermehrt zeigen in stärkeren PMS-Beschwerden. Ja, und dann hattest du ja noch gefragt, wie kommt das denn dazu? Was können die Ursachen sein für so einen Progesteronmangel? Das kann jetzt ganz unterschiedliche Ursachen haben. Einerseits kann es sein, dass man natürlich grundsätzlich irgendeine hormonelle Erkrankung hat, wie zum Beispiel ein polyzystisches Ovarialsyndrom, wo man gar keinen korrekten Zyklus sozusagen möglicherweise hat und es dadurch eben auch zu einem Progesteronmangel kommt. Es kann aber auch einfach sein, dass man zum Beispiel extrem viel Stress hat, was wiederum auch dazu führt, dass diese Lutealphase, die zweite Zyklushälfte, verkürzt wird. Oder auch Frauen, die zum Beispiel extrem viele Nachtschichten machen, die können auch mit dieser Nachtarbeit den Zyklus durcheinander bringen. Gleiches gilt natürlich auch für extremes Sporttreiben. Da sind ja die Übergänge sehr fließend. Es ist ja nicht so, dass wenn man jetzt extrem viel Sport bleibt, von heute auf morgen der Zyklus ausbleibt, also bis gestern quasi ganz regelmäßig und normal war und dann ist er auf einmal weg, sondern was man in der Regel halt eben sieht, dass es erst zu solchen Zyklusstörungen kommt, vielleicht die zweite Zyklushälfte immer kürzer wird, sich der Zyklus verändert und dann irgendwann hört er auf.
Mhm. Und weil du jetzt gesagt hast, auch PMS, also verstärkt PMS, kann auch ein Hinweis sein. Kann man denn da sagen, wie viel PMS, sage ich jetzt mal, ist normal und ab wann sollte man sich Sorgen machen? Weil ich glaube, dass man so ein bisschen Unterziehen im Unterleib hat oder Stimmungsschwankungen ein, zwei Tage davor hat. Das sind ja Anzeichen, das haben ja ganz viele Frauen kurz vor der Periode. Und ich würde sagen, bis zu einem gewissen Maße ist das normal und hat eben, wie du vorhin auch erklärt hast, einfach mit diesem Abfall der Hormonspiegel zu tun. Aber ab wann kann man eigentlich sagen, ist es vielleicht nicht mehr normal und zu extrem? Weil es gibt ja auch einige Frauen, die dann wirklich ein paar Tage krank sind und auch nicht zur Arbeit gehen können, weil es ihnen so schlecht geht.
Genau, und genau das, was du gerade gesagt hast, ist auf jeden Fall ein Grund, warum man sich Hilfe holen sollte und das auch versuchen sollte zu behandeln, wenn es nämlich den eigenen Alltag einschränkt. Das ist immer ein sehr gutes Zeichen für mich. Oder wenn man vielleicht selber in sich reinhört und denkt, okay, Beispiel, wenn wir zurück zum Sport kommen, mein Sportpensum ist in den letzten Monaten so extrem geworden, dass es möglicherweise einen Zusammenhang geben kann. Und an der Stelle zeigt einem der Körper einfach, okay, das ist vielleicht ein bisschen too much. Und da sollte man der Gesundheit wegen auch dann natürlich tätig werden und darauf hören.
Ja, definitiv. Und was du jetzt auch angesprochen hattest und was eigentlich eines der nächsten großen Themen ist, das ich mit dir besprechen wollte, ist PCOS, also das polyzystische Ovar-Syndrom. Richtig, oder? Mhm. Das ist ja eine sehr häufige hormonelle Störung. Was genau ist das und ja, wie kann sich das äußern?
Mhm. Ja, du hattest es eben schon gesagt, es ist tatsächlich, glaube ich, die häufigste hormonelle Störung bei Frauen. Eine von 10 Frauen sind vom polyzystischen Ovarialsyndrom oder polyzystischen Ovarsyndrom betroffen. Und gemeint ist mit so einem Syndrom, das hört sich ja immer ganz, ganz schlimm an, mit einem Syndrom ist eigentlich nur gemeint ein Krankheitsbild, wo viele Symptome immer gemeinsam auftreten. Und typische Symptome bei einem PCOS sind ein vermehrtes männliches Erscheinungsbild. Wir sagen auf schlau dazu eine vermehrte Androgenisierung. Mhm. Dazu gehört vermehrte Körperbehaarung, unreine Haut oder auch Haarausfall, aber auch ein unregelmäßiger Zyklus. Und was wir in der Ultraschalluntersuchung häufig sehen oder auch in einer Laboruntersuchung häufig sehen, ist, dass diese Frauen ganz viele Eibläschen an den Eierstöcken haben und die stellen sich im Ultraschallbild da als sogenannte Zysten. Und daher hat dieses Syndrom auch den Namen polyzystisches Ovarialsyndrom. Das sind keine echten Zysten, sondern in Wirklichkeit sind es eigentlich sogenannte Follikelzysten, kleine Eibläschen, wo die Eizelle sich eigentlich nicht richtig entwickelt und die deswegen in einem bestimmten Stadium der Entwicklung verharren. Und das ist der Grund, warum wir sie im Ultraschall sehen können. Und viele Frauen, die davon betroffen sind, die merken aber auch, dass sie überdurchschnittlich viel vielleicht müde sind, dass sie Gewicht zunehmen, dass es ihnen sehr schwer fällt, obwohl sie auf ihre Ernährung achten, obwohl sie regelmäßig Sport treiben oder sich bewegen, kaum Gewicht verlieren können. Denn das PCOS geht häufig mit einer sogenannten Insulinresistenz einher und da fällt es einfach den Menschen schwierig, Gewicht zu reduzieren. Das sind so die klassischen Symptome.
Und was sind jetzt Ursachen für PCOS? Also wie kann das entstehen? Ist das etwas, was angeboren ist, wo man einfach schon die Veranlagung dazu hat? Oder kann sich das auch irgendwie durch den Lebensstil entwickeln, dass man diese Erkrankung oder dieses Syndrom bekommt?
Also was man heutzutage weiß, ist es so, dass man eine sogenannte genetische Prädisposition hat. Das heißt, man hat auf jeden Fall genetisch schon mal etwas mit auf den Weg bekommen. Mhm. Und durch bestimmte Umweltfaktoren oder auch Lifestyle-Faktoren kommt es dann tatsächlich zur Ausbildung. Und das heißt, man hat auch selber schon einen gewissen Einfluss möglicherweise darauf. Aber dass man jetzt erstmal davon betroffen ist oder nicht, dafür kann man nicht unbedingt was. Ne? Das können wir uns, unsere Gene können wir uns leider nicht aussuchen und auch nicht beeinflussen. Aber wir können natürlich unseren Lifestyle beeinflussen und das ist auch ein großer Ansatzpunkt in der Behandlung, der eine große Rolle spielt. Was ich eben auch nicht gesagt habe und was mir nochmal ganz wichtig ist zu sagen, ich hatte ja gesagt, das PCOS-Syndrom ist so häufig, aber nicht alle Frauen, die davon betroffen sind, haben auch diese komplette Merkmalsausbildung. Es gibt auch ganz, ganz viele Frauen, ja, die haben zwar eine PCOS, aber die leiden in dem Sinne nicht darunter und die sind dadurch auch nicht eingeschränkt, sondern da fällt das vielleicht zufällig irgendwann mal im Verlauf auf oder es fällt dann auf, wenn sie versuchen wollen, schwanger zu werden, was eben auch beim PCOS-Syndrom nicht immer so einfach ist. Und das hat einfach damit zu tun, wenn man keinen regelmäßigen Zyklus hat, dann hat man auch keinen regelmäßigen Eisprung. Und ohne Eisprung wird es natürlich auch schwierig, schwanger zu werden.
Mhm. Aber das heißt, auch mit PCOS-Syndrom hat man einen Eisprung, aber halt gegebenenfalls nicht so regelmäßig, wie wenn man das nicht hätte.
Das kann man nicht so pauschal sagen. Es gibt Frauen mit einem PCOS-Syndrom, die haben regelmäßigen Eisprung und es gibt andere, die haben überhaupt gar keinen und die haben gar keine Blutung mehr. Ja, also das ist nicht schwarz oder weiß, sondern da gibt es wirklich viele Graustufen und es kann von bis sein in der Merkmalsausprägung.
Mhm. Und welche Ansätze gibt es jetzt bezüglich Ernährung und Training, um den Zyklus bei PCOS ins Gleichgewicht zu bringen oder um eben vielleicht auch gewisse Symptome verbessern zu können?
Für mich stellt sich an der Stelle immer so ein bisschen die Frage, ist das eine Frau, die eventuell übergewichtig ist und ein PCOS-Syndrom hat? Oder ist es eine Frau, bei der wir eine bekannte Insulinresistenz haben, die ich auch sehr, sehr gerne teste bei einem PCOS-Syndrom? Oder ist das eine Frau, das sind Patientinnen, die haben ein sogenanntes oder die gehören zu den Skinny-PCOS-Frauen, die sind sehr, sehr schlank und sind aber trotzdem davon betroffen. Und natürlich kann ich jetzt einer sehr schlanken Frau nicht noch empfehlen, noch mehr Gewicht abzunehmen. Dann kriegt die nämlich ein anderes Problem und der Zyklus wird nicht unbedingt besser. Aber einer Frau, die übergewichtig ist oder die eine Insulinresistenz hat, bei der macht es sehr viel Sinn, dass sie Gewicht reduziert. Und dass sie dann auch, klar, Gewicht kann man gut reduzieren oder auch eine Insulinresistenz angehen über die Ernährung. Das weißt du wahrscheinlich mindestens genauso gut wie ich. Da empfiehlt es sich natürlich, dass man keine hohen Insulinspitzen immer hat, dass man vielleicht eher eine Low-Carb-Ernährung anstrebt und auch, dass man ein Kraftausdauertraining macht. Ich betone da auch sehr gerne immer an der Stelle schon auch Ausdauertraining, denn damit fällt es dann häufig doch ein bisschen leichter, insgesamt Gewicht zu reduzieren.
Ja, das stimmt. Wenn wir jetzt schon mal hier bei diesem Thema sind, es gibt ja auch ein großes Thema, ich würde es vielleicht fast schon Trend sagen. Ich glaube, er hat schon wieder so ein bisschen nachgelassen, aber es war eine Zeit lang sehr stark im Trend das zyklusbasierte Training. Mhm. Dass man eben sein Training oder auch die Ernährung, also beides, sehr an den Zyklus anpasst. Und ich finde das zum einen super spannend und mit Sicherheit auch für sehr viele sehr hilfreich. Und ich glaube, das war vielleicht auch für viele Frauen so ein Anreiz oder eine Inspiration, sich eben wirklich mal mehr mit dem Zyklus, mit dem eigenen Körper auseinanderzusetzen. Auf der anderen Seite würde ich sagen, ist halt doch jede Frau so ein bisschen individuell und bei jeder Frau ist jetzt auch nicht jede Phase und die Veränderungen hinsichtlich Stimmung oder Energie sind jetzt auch nicht bei allen komplett gleich. Deswegen sollte man, denke ich, da auch so ein bisschen aufpassen oder weiterhin versuchen, auf den eigenen Körper zu hören. Wie ist denn da so deine Sicht? Wie sinnvoll ist es, das Training oder auch die Ernährung nach dem Zyklus auszurichten?
Also zuerst einmal teile ich deine Meinung, dass man das sehr individuell sehen muss. Denn wie du schon gesagt hast, sind verschiedene Frauen ganz unterschiedlich von ihrem Zyklus betroffen, eingeschränkt oder profitieren auch davon. Und wenn wir uns jetzt die Datenlage anschauen, dann ist es so, dass wir wissen, es gibt ganz eindeutige Hinweise, man könnte sagen Beweise dafür, dass die subjektive Leistungsfähigkeit sich im Zyklus unterscheidet. Prämenstruell und menstruell ist die ganz klar am geringsten. Ich glaube, das können alle Frauen bestätigen. Und das Mindset, was wir dabei haben, das wirkt sich natürlich auch total auf unsere Performance aus und damit halt auch auf unser Training. Und dementsprechend würde ich sagen, es macht sehr viel Sinn, auf den eigenen Körper zu hören und das Training dann dementsprechend anzupassen oder vielleicht auch zu sagen, ich wollte heute eigentlich 2 Stunden trainieren, aber nach 1 Stunde bin ich jetzt so platt, dass es vollkommen okay ist, wenn ich während meiner Menstruation sage, dann bleibt es jetzt auch bei 1 Stunde. Mhm. Wenn wir jetzt aber nochmal tiefer in die Daten reinschauen, dann gibt es nur einige Hinweise darauf, dass objektiv es tatsächlich so ist, dass Kraft- und Ausdauertraining in der Follikelphase, also kurz vor dem Eisprung insbesondere, von Vorteil sind. Und es gibt wenig Hinweise dafür, dass zum Beispiel eine Einnahme von einer Pille schlechter ist als ein natürlicher Zyklus. Ja, das könnte man ja auch denken, dass das vielleicht besser oder schlechter ist, aber wenn man das jetzt über alle Zyklusphasen betrachtet, dann zeigen die Daten, dass es da keinen eindeutigen Beweis in eine Richtung gibt. Mhm. Was wir wissen, und das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, was man mitnehmen kann, dass es eine höhere Verletzungsrate in der Lutealphase, also in der 2. Zyklusphase gibt. Insgesamt würde ich aber sagen, wenn wir jetzt diese ganzen objektiven Daten mit unserem subjektiven Gefühl der Leistungsfähigkeit und zusammen anschauen, dann würde ich es genauso empfehlen wie du, dass man auf den eigenen Körper hören sollte. Und wenn ich mich jetzt während der Menstruation total fit fühle und Lust habe, viel zu trainieren, dann würde ich auch niemals nur aufgrund vom zyklusbasierten Training sagen, das darf man nicht, das sollte man nicht, das ist Quatsch. Ja?
Und gibt es aber insgesamt viele Daten dazu, die eben zeigen, dass es nicht so eindeutig ist, oder gibt es auch bisher noch gar nicht so viele Studien?
Ja, das ist genau nämlich das Problem. Es gibt eigentlich viel zu wenig Studien und das ist auch der Grund, warum wir eben keine hundertprozentigen eindeutigen Aussagen für das eine oder für das andere treffen können. Es gibt nur Tendenzen in die Richtung. Also deswegen nochmal zusammengefasst, was wir bisher definitiv wissen, ist eben 2. Zyklusphase, haben wir ein höheres Verletzungsrisiko und die subjektive Leistungsfähigkeit ist unterschiedlich. Und es gibt keine Beweise dafür, dass es einen Unterschied macht, ob man jetzt hormonell verhütet oder ob man es nicht tut. Mhm. Also zum Beispiel sage ich auch da immer, wenn jetzt Leistungssportlerinnen fragen, macht es jetzt mehr Sinn, eine Pille zu nehmen oder nicht, dann würde ich sagen, ja, das hängt total von dem eigenen Zyklusempfinden ab. Wenn man jetzt natürlich eine Woche aufgrund der Menstruation ausgenockt ist und kaum trainieren kann und vielleicht auch im Anschluss aufgrund der Blutungsmenge und einem Eisenverlust und einfach nicht so fit ist, dann kann das für so eine Person sinnvoller sein, hormonell zu verhüten, keinen echten Zyklus mehr zu haben und dadurch am Ende leistungsfähiger zu sein. Für eine andere Person mag das genau andersrum gelten, weil die durch ihren natürlichen Zyklus eventuell fitter ist. Mhm. Und ja, an der Stelle hört man raus, es ist immer eine ganz individuelle Entscheidung und es gibt da nicht One-Fits-All Strategie.
Genau, wie fast nie gibt es ja fast genau. Bei gar keinem Thema. Genau. Also ich denke auch, dass es einfach sehr individuell ist und man versuchen sollte, auf den eigenen Körper zu hören. Und ich glaube, dass dann natürlich am Anfang, gerade wenn man beginnt, sich damit auseinanderzusetzen, ist es vielleicht oftmals schwierig, so ein bisschen zu erkennen, bin ich jetzt heute nur unmotiviert, bin ich jetzt faul oder habe ich wirklich keine Energie, um jetzt diese Einheit zu machen? Das ist natürlich auch wieder ganz unterschiedlich und ich denke, insgesamt kommt es auch darauf an, ist man jetzt Hobbysportler oder eben, wie du auch gerade gesagt hast, Leistungssportler. Das ist natürlich auch nochmal ein großer Unterschied. Aber wenn man das so ein bisschen über einen längeren Zeitraum beobachtet und vielleicht sogar eine Art Stimmungsenergie-Trainingstagebuch führt oder so, dann erkennt man ja doch gewisse Muster und weiß dann, ist es wirklich so, dass ich jetzt die 2, 3 Tage vor meiner ersten, also vor meinem ersten Tag der Menstruation keine Energie habe oder war es vielleicht mal wirklich nur so ein Motivationsloch? Da muss man, denke ich, auch einfach so ein bisschen Geduld mitbringen, wenn man da wirklich ein Muster erkennen möchte. Weil bei mir ist es zum Beispiel wirklich so, es sind die Tage vor der Periode, aber sobald sie kommt, habe ich eigentlich wieder ganz gut Energie. Und das ist bei anderen Frauen sicherlich nicht so. Da ist vielleicht auch noch die ersten Tage, wenn die Menstruation beginnt. Es ist auch nicht immer bei mir so, aber meistens habe ich da dann doch wieder deutlich mehr Energie als die Tage davor. Ja.
Ja, kann ich sehr gut nachempfinden.
Und weil du jetzt auch schon ein paar Mal das Thema Pille angesprochen hast, wie ist es denn jetzt, wenn wir, sagen wir mal, 5 Jahre die Pille genommen haben, diese absetzen, wie wirkt sich das jetzt auf die Hormone aus? Also auch auf das Thema, was wir zu Beginn hatten, hormonelles Ungleichgewicht. Was kann da passieren? Warum passiert das? Und warum haben manche Nebenwirkungen oder Probleme? Und bei anderen ist es so, dass die wirklich sofort wieder ihren Zyklus haben und auch regelmäßig und keine Probleme wie Haarausfall oder sonstiges.
Ja, man kann das leider schwer vorhersehen, ob eine Frau zu den Frauen gehört, die danach Probleme haben oder nicht. Es kann, wie du schon gesagt hast, so sein, dass man die Pille absetzt. Und so ist es tatsächlich mir auch gegangen. Ich habe die nach 17 Jahren abgesetzt und hatte vom ersten Monat an einen regelmäßigen Zyklus. Aber das geht definitiv nicht allen so. Und häufig hat das was damit zu tun, dass vielleicht schon eine gewisse Zyklusstörung im Hintergrund bestanden hat. Nur wenn man eben die Pille einnimmt, dann hat man keinen echten Zyklus, auch wenn man einmal im Monat blutet. Das ist, wenn man so möchte, eine gefakte Menstruation. Die entsteht nur dadurch, dass man regelmäßig Hormone einnimmt, dann setzt man sie ab und durch diesen Hormonentzug, das habe ich eingangs schon gesagt, kommt es eben zum Abbluten der Schleimhaut aus der Gebärmutter und das ist die Menstruation. Und diese gefakte Menstruation und diesen gefakten Zyklus, den hat man natürlich wunderbar unter Einnahme von einer Pille. Und wenn ich eigentlich eine Hormonstörung habe, dann fällt die mir in der gesamten Zeit, wo ich die Pille nehme, nicht auf. Und was eben auch sein kann, dass man relativ früh angefangen hat, die Pille einzunehmen, dann hat man im Laufe der Jahre eine Hormonstörung im Hintergrund entwickelt, die aber überhaupt nicht erschienen ist, weil man ja immer schön die Pille genommen hat. Und dann hat man sie abgesetzt und auf einmal fällt auf, irgendwas stimmt da gar nicht. Und es kann eben einerseits so sein, dass der Körper einfach einige Wochen braucht, um, oder diese hormonelle Achse im Körper muss nach einigen Wochen wieder anspringen und es braucht bei einigen Frauen einfach ein paar Tage Zeit. Aber viel häufiger ist es eben so, dass es eigentlich im Hintergrund eine hormonelle Störung gab, die vorher einfach nicht aufgefallen ist. Als ganz gute Grundregel kann man eigentlich nehmen, alles, was länger dauert als 3 bis 6 Monate, hat mit der Pilleneinnahme nichts mehr zu tun, sondern dann gibt es noch ein anderes Problem. Ne? Die Hormone der Pille, entgegen dem, was man immer wieder bei Social Media liest und hört oder auch im Internet, ist es so, dass die relativ schnell tatsächlich aus dem Körper raus sind. Die haben eine sehr kurze Washout-Phase, eine kurze Halbwertszeit, sonst müsste man die Pille auch gar nicht jeden Tag einnehmen. Dann wird es ja reichen, man wird die nur ab und zu mal nehmen, dann wird sie genauso wirken. Nee. Die ist relativ schnell draußen und jetzt ist es aber so, du hattest eben das Beispiel mit dem Haarverlust genannt. Das ist auch eine Sache, die ich erfahren durfte nach dem Absetzen der Pille. Und da muss man einfach sagen, ist es so, wenn man die Pille nimmt, dann wird ein Transportmolekül im Blut erhöht. Und das führt dazu, dass freies Testosteron, also männliche Hormone, die ja auch wir Frauen haben, gebunden sind und nicht aktiv am Rezeptor, an den Testosteron- oder Androgenrezeptoren wirken können. Und je weniger freies Testosteron im Körper ist, desto bessere Haut hat man, desto weniger Haarausfall hat man. Hinzu kommt, dass man mit der Pille weiterhin immer hohe Konzentrationen von weiblichen Hormonen, Östrogen und Progesteron hat. Und diese Kombination aus niedrigem Testosteron und hohen Östrogen und Progesteron führt dazu, dass man meistens sehr gute oder sehr schöne, dichte Haare hat. Und das passiert so ausnahmslos allen hormonellen Verhütungsmitteln. Mhm. Und wenn ich die jetzt wegnehme, ist klar, was passiert. Dann kommt es zu der Situation, und das erfahren zum Beispiel auch Frauen nach einer Schwangerschaft in diesen Phasen der hormonellen Umstellung, da reagieren die Haare sehr sensibel drauf, dass es eben zu einem Haarausfall kommt. Das reguliert sich aber zum Glück von alleine wieder. Also es wird niemals der Fall eintreten, dass alleine durch das Absetzen der Pille man keine Haare mehr hat. Zum Glück nicht. Es kommt einem so vor, auch mir kam das so vor, aber es reguliert sich wieder. Aber ich muss auch zugeben, dass die nie wieder so dick geworden sind, wie in den vielen Jahren, in denen ich die Pille genommen habe.
Mhm. Ja, spannend. Und ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht täusche, du darfst mich gerne korrigieren, dass gerade bei Haaren der Zeitpunkt, was die Ursache eigentlich dafür ist, dass man Haarausfall hat, immer so ein bisschen im Voraus liegt. Also so drei Monate vorher, da war so das Event, was die Ursache war für das Ausfallen der Haare, sodass man jetzt nicht sagen kann, ja, was ist denn jetzt die letzten ein, zwei Wochen gewesen, was habe ich falsch gemacht, sondern dass man weit noch in die Vergangenheit denken muss.
Genau. So ist es, das ist korrekt. Der Haarzyklus ist relativ lang und die Haare reagieren immer verzögert. Und genauso ist es, wenn man jetzt etwas Positives macht sozusagen für die Haare, bis man das überhaupt merkt, bis man da so kleine Babyhaare sieht, die nachwachsen, dauert es auch ganz schön lange. Also meistens merkt man das erst so nach 2 Monaten. Mhm. Ja.
Ja, ist ja bei ganz vielen Dingen so beim Thema Gesundheit. Man muss Geduld haben und darf nicht gleich nach 1-2 Wochen wieder aufgeben. Mhm. Das letzte Thema, worüber ich gerne mit dir noch sprechen möchte, ist der Eisprung. Warum der eigentlich so wichtig ist? Weil ich glaube, dass bei einigen Frauen der Eisprung erst so in den Fokus rückt, wenn eben das Thema Schwangerschaft und Kinderwunsch aufkommt. Aber der hat ja auch noch andere gesundheitliche Vorteile, beziehungsweise ist eben ja aus ganz vielen anderen Gründen noch wichtig für uns als Frau, dass wir den regelmäßig haben. Warum ist das so? Warum ist der wichtig für unsere Gesundheit?
Also das passt ganz gut eigentlich zu der allerersten Frage, wo wir über den Zyklus gesprochen haben. Der Eisprung, der findet ja nur dann statt, wenn Eibläschen heranreifen. Und wenn ein Eisprung stattfindet, dann ist das eigentlich mein allerbestes Zeichen für einen gesunden Zyklus. Denn hat man keinen gesunden Zyklus, dann findet auch kein Eisprung statt. Also deswegen ist der Eisprung eigentlich so wichtig, weil er mir zeigt, es ist alles in Ordnung, es stimmt alles. Und der ist auch ein Zeichen dafür, dass halt eben viele Eibläschen herangereift sind, die die Hormone produziert haben, das weibliche Hormon Östrogen. Und das hat ganz viele wichtige Funktionen im Körper. Zum einen ist es wichtig für die kardiovaskuläre Gesundheit, dass zum Beispiel die Gefäße elastisch bleiben. Nicht nur die Haut, die wir äußerlich sehen können, sondern auch die Häute innerlich, zum Beispiel eben auch die Gefäße. Es ist aber auch ganz wichtig für die Knochengesundheit, dass unsere Knochen stabil bleiben. Wir alle kennen das, Frauen, die keinen Eisprung, keinen Zyklus mehr haben in den Wechseljahren, über viele Jahre hinweg, die haben ein hohes Risiko für eine Knochenbrüchigkeit, eine sogenannte Osteoporose. Und die stürzen dann einmal und haben sich sofort das Handgelenk oder den Oberschenkelhals gebrochen. Und das ist natürlich auch gerade für sportliche Frauen ganz, ganz wichtig, dass sie ganz feste und fitte Knochen haben. Und das weibliche Hormon, haben wir jetzt schon ganz häufig gesagt, ist natürlich auch wichtig für unseren Antrieb, für unsere Laune, für unsere Fitness. Also es hat ganz viele verschiedene wichtige Funktionen im Körper. Und wir kommen nur auf hohe Spiegel, wenn wir eine Eizellreifung und auch einen Eisprung haben. Oder natürlich alternativ, weil wir eben drüber gesprochen haben, wenn man jetzt hormonelle Verhütungsmittel anwendet, dann führt man ja jeden Tag synthetische weibliche Hormone zu. Das wäre dann gewissermaßen ein Ersatz.
Und welche Möglichkeiten gibt es jetzt zu erkennen, ob man den Eisprung regelmäßig hat? Einmal, wie kann man das selber zu Hause vielleicht feststellen? Und wie gehst du vor, wenn jetzt eine Patientin zu dir kommt und du eben untersuchst, ob sie den Eisprung hatte?
Also selber merkt man das an allerhand von körperlichen Veränderungen oder vielleicht auch an der Stimmung, ja. Aber ein sehr wichtiges Merkmal und auch ein sehr verlässliches Merkmal für das Schwangerwerden oder vielleicht auch für die Verhütung ist, dass man den eigenen Zervixschleim kontrolliert. Und daran merkt man, der verändert sich eben um den Eisprung total. Der wird so wie eiklar, der kann auch so ein bisschen klebrig werden. Und wenn man das merkt, dann ist das ein super verlässliches Zeichen dafür, dass der Eisprung stattfinden wird. Und wenn sich dieser Schleim eben verändert, das tut er nämlich in der zweiten Zyklusphase, dann hat der Eisprung stattgefunden. Und das kann man sich natürlich einerseits zum Schwangerwerden zunutze machen, aber wenn man das gut drauf hat, dann kann man so auch sehr gut verhüten.
Und wie gehst du in deiner Praxis vor, wenn jetzt eine Patientin kommt?
Genau, ich habe es ein bisschen einfacher. Ich kann mir natürlich auch den Zervixschleim angucken, aber noch verlässlicher ist und noch genauer, wir nehmen Blut ab und bestimmen Hormonwerte und wir machen einen Ultraschall, können dann auch sehen, auf welcher Seite der Eisprung stattfindet, denn in der Regel ist es so, dass sich die Eierstöcke tatsächlich abwechseln. Wir haben ja zwei davon. Und bei den meisten Frauen ist es so, dass es in einem Zyklus die rechte Seite ist und dann die linke Seite. Es gibt auch einige Frauen, die haben eher einen aktiveren Eierstock. Da kommt er dann manchmal einige Zyklen hintereinander auf der gleichen Seite. Das ist aber letzten Endes vollkommen egal für die Funktion. Und dann sehen wir sehr gut, dass so ein Eibläschen immer größer heranreift im Zyklus. Und irgendwann, wenn der Eisprung ist, kann man sich das vorstellen wie so einen Luftballon, der mit Wasser gefüllt ist. In dem schwimmt quasi die Eizelle, so erkläre ich das immer. Und dann am Eisprung reißt dieser Luftballon ein. Und durch das Ausschwemmen von der Flüssigkeit da drin wird auch die Eizelle ausgeschwemmt und dann von dem Eileiter aufgenommen. Und in dem findet dann hoffentlich wenn man schwanger werden will, eine Befruchtung statt. Wenn man nicht schwanger werden will, hoffentlich nicht. Und dann, ja, würde sich eben eigentlich ein Embryo in der Gebärmutter einnisten.
Und sollte man dann aber zu einem bestimmten Zyklustag kommen, um das zu untersuchen? Oder kannst du zu jedem beliebigen Zyklustag feststellen, ob bei einer Frau der Eisprung stattgefunden hat?
Also ob er stattgefunden hat, das kann ich eigentlich am besten tatsächlich in der zweiten Zyklusphase, aber ob jetzt so ein Eibläschen heranreift, das kann ich natürlich idealerweise in der Mitte vom Zyklus. Und da muss man natürlich so ein bisschen schauen, wie lang ist denn der Zyklus. Da bei der einen Frau ist der Eisprung tatsächlich vielleicht am Tag 14 und bei einer anderen aber erst am Tag 18. Das hat was mit der individuellen Zykluslänge zu tun. Und mit den Patientinnen, die jetzt schwanger werden wollen, ist es so, da gucke ich mir den Zyklus eigentlich von Anfang bis Ende an. Die sehe ich manchmal dreimal im Zyklus. Am Anfang, in der Mitte und nochmal in der zweiten Zyklusphase. Aber ob jetzt einfach ein Eibläschen heranreift, das könnte man theoretisch auch nur damit rausfinden, dass man jetzt einmal in der Mitte vom Zyklus einen Ultraschall und eine Untersuchung macht.
Ja, dann sage ich an der Stelle schon mal vielen, vielen Dank für dein Wissen, für die wertvollen Einblicke. Zum einen, wenn man mehr über dich und dein Wissen und was du an Content-Teils erfahren möchtest, wo findet man dich? Und gibt es vielleicht jetzt abschließend noch irgendwelche Mythen über den Zyklus, die du gerne noch aufklären würdest hier in dieser Episode?
Ich glaube, das Wichtigste ist, und haben wir schon auch drüber gesprochen, dass mir auffällt, dass bei Social Media und im Internet leider nicht immer alle Informationen korrekt sind, dass man die hinterfragen sollte, schauen sollte, woher stammt denn eigentlich die Quelle, was haben die Leute, die dort Content machen für eine Ausbildung und was verbreiten die für Wissen? Gibt es da vielleicht finanzielle oder andere Interessen dahinter? Und wir haben ja auch so erlebt und haben wir auch heute drüber gesprochen, dass in den letzten Jahren eben einfach ja gerade hormonelle Verhütungsmittel sehr schlecht geredet worden sind. Ich finde es super, dass man das alles mal hinterfragt und vielleicht auch kritisiert. Ich bin jetzt nicht unbedingt per se ein Fan von der Pille. Ich habe sie auch selber abgesetzt. Aber sie hat auf jeden Fall auch eine Daseinsberechtigung. Und mir ist es ganz wichtig, dass man die Dinge immer individuell betrachtet und dann schaut, gibt es Vor- oder Nachteile. Und ja, wenn man noch mehr Wissen von mir, ich würde sagen, korrektes medizinisches und evidenzbasiertes Wissen erfahren möchte, dann findet man das auf Instagram zum Beispiel unter Doktor ausgeschrieben unterstrich Ela.
Und du hast auch einen eigenen Podcast, oder?
Genau.
Sprechstunde.
Genau, ich habe mittlerweile auch einen eigenen Podcast, in dem spreche ich mit anderen KinderwunschärztInnen und BiologInnen und Andrologen, das sind Ärzte für die männliche Fruchtbarkeit, über alle möglichen Themen rund um den Kinderwunsch. Aber tatsächlich haben wir auch eine Folge, wo wir sehr ausführlich über das polyzystische Ovarialsyndrom reden, worüber wir auch kurz vorhin gesprochen haben. Also falls es jemanden interessiert, diese Folge ist wirklich sehr spannend, auch wenn man nicht schwanger werden möchte.
Okay, ja, verlinke ich sehr gerne in der Beschreibung. Dann schon mal vielen Dank an der Stelle. Ich habe jetzt für dich noch meine drei abschließenden Fragen. Die bekommt jeder Gast bei mir. Die Frage Nummer eins ist, was ist aus deinem Alltag nicht wegzudenken?
Ich mache es kurz, vielleicht habe ich das in der letzten Podcast-Folge auch schon gesagt, Sport.
Sehr gut, ist doch super. Was ist eine der für dich bisher wertvollsten Erfahrungen in deinem Leben?
Es ist so eine große Frage, aber ich glaube, in dem Kontext passend würde ich sagen, ich habe gelernt, dass Extreme nie gesund sind. Egal, was man macht, wenn man es extrem macht, ist es nicht gut.
Ja. Sehr gut. Eine ähnliche Erfahrung habe ich auch. Und die dritte Frage, wenn du der ganzen Menschheit einen Ratschlag geben könntest, welcher wäre das?
Dann würde ich sagen, hört auf eure Körper, weil die sagen euch, was richtig ist.
Sehr schön. Ja, dann sage ich vielen, vielen Dank und bis bald.
Ciao, danke, dass ich da sein durfte.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit für diese Episode genommen hast. Ich hoffe, du konntest etwas Wertvolles für dich mitnehmen. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann teile ihn doch gerne mit deinen Freunden, deiner Familie oder Bekannten. Das würde mich unglaublich freuen. Eine Bewertung wäre ebenfalls eine tolle Unterstützung und hilft mir, noch mehr Menschen zu erreichen. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.